Du kannst dein Schicksal nicht vermeiden, aber du kannst ihm vorbereitet begegnen. So beschreibt es die liebe Uta. Und zwar die Essenz aus der vedischen Astrologie. Eines Wissens, das dich nicht aus der Verantwortung entlässt, quasi selbst zu entscheiden, doch dich tiefer ins Leben führt. Und die vedische Astrologie nennt sich auch Jyotish. Das hat nichts mit dem zu tun, was man vielleicht auch hier so kennt, aus den, ich sag mal, Gazetten und aus den Horoskopen, die man ja so gerne liest. Denn du kannst dir das so vorstellen, ein einziger Tropfen Blut genügt ja auch schon in der modernen Medizin, um Rückschlüsse ziehen zu können auf Entzündungen, Vitalität, den Zustand deiner Organe und so weiter. Quasi ein mikroskopisch kleiner Moment, der dir den ganzen Körper eigentlich offenbart. Und Uta sagt, genauso funktioniert das quasi auch im Großen, so funktioniert das auch in der vedischen Astrologie. Dein Geburtsmoment ist wie ein energetischer Fingerabdruck. Also wie im Kleinen ebenso auch im sehr, sehr Großen, die Konstellation der Planeten. In genau diesem Augenblick erzählt die Geschichte deiner Seele. Uta ist nicht nur meine persönliche Meditationslehrerin, die mir die wundervolle Technik von transzendentaler Meditation beigebracht hat, sondern eben auch eine sehr, sehr gut ausgebildete Astrologin. Und teilweise widmet sie sich ihren KundInnen wirklich 50 Stunden, um so ein Jyotish Chart zu erstellen, und sie erzählt heute einfach mal von der Faszination, was die Veden denn überhaupt sind, was wir aus dem vedischen Wissen alles jetzt auch in dieser Zeit gerade für uns nutzen können. Ganz viel Freude mit diesem unglaublich tiefgründigen, spannenden Flow-Interview, Flow-Gespräch von Herz zu Herz mit meiner lieben Meditationslehrerin Uta Altmühler über das Thema Jyotish. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Liebe Uta, ich habe es dir ja sowohl auch erfreulicherweise letztens live sagen können, weil wir uns mal wieder getroffen haben, als auch jetzt hier im Vorgespräch, dass ich auf nahezu kein Gespräch hier im Oldest Soul Podcast so oft angesprochen werde, wie auf unseren gemeinsamen Herz-zu-Herz-Talk, als ich bei dir die Ausbildung machen durfte zur transzendentalen Meditation und da ganz wundervoll eingeführt wurde und es immer noch ganz großer Teil meines Lebens ist und ich auch weiß, der Steffen hat es so schön gesagt, TM ist quasi gekommen, um zu bleiben. Und das fand ich auch einen sehr schönen Satz. Und genauso fühlt es sich an. So, es ist, manchmal gibt es so einen Trend, wo man sagt, ja, das probiere ich jetzt mal aus, weiß ich auch nicht so richtig, ob das meins ist, keine Ahnung, eine neue Sportart, und dann hört man es irgendwie wieder auf. Und irgendwann hat man so das Gefühl, okay, krass, das ist viel zu groß, um dass ich mir jemals wieder vorstellen kann, dass es nicht Teil meines Lebens ist, sozusagen. Und so ist es bei TM eben auch gewesen. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass wir heute uns die Zeit nehmen, dass du dir die Zeit nimmst, um nochmal vielleicht sogar ein paar Schippchen draufzulegen, was es denn dann noch so rund um das vedische Wissen sozusagen zu entdecken gilt. Und ich bin mir sicher, heute sind wieder ganz viele Augenöffner, Ohrenöffner, Herzöffner, Seelenöffner dabei, was du so teilen magst aus deiner Welt. So, danke, dass du dir die Zeit nimmst und so schön, dass du wieder hier bist.
Ja, danke für diese wunderschöne Einleitung, lieber Adrian. Und ich finde es einen großartigen Satz. TM kommt ins Leben, um zu bleiben. Und das kann ich natürlich aus meinem eigenen Leben bestätigen, aber auch aus dem vieler, vieler, vieler meiner Schüler. Und selbst die Menschen, die es mal verlieren, aus irgendeinem Grund, das Leben ist halt das Leben, die kommen in der Regel irgendwann wieder zurück und sagen, ja, jetzt habe ich halt mal 5 Jahre nicht meditiert, aber ich will gern wieder starten. Können wir das hinkriegen? Und das geht natürlich immer. weil es...
Weißt du mein Mantra noch, Uta? Kannst du mir mein Mantra noch sagen? Ich habe es wieder vergessen, ja. 5 Jahre lang.
Ja, genau, das auch. Und es hat was damit zu tun, dass dieses Transzendieren das Leben selbst abbildet. Es führt uns quasi zu uns selbst zurück, dahin, wo das eigentliche Leben eben stattfindet. Und alles Wissen, was wir aus den Veden kennen, das kommt eben aus diesem All-Einen, aus diesem reinen Sein. Das sind alles Disziplinen, die was mit Bewusstsein, mit Bewusstseinserweiterung, mit Bewusstseinswachstum zu tun haben. Und das ist letztlich der Sinn der Evolution. Und das spüren wir Menschen zutiefst, warum wir eigentlich hier sind. Und da hilft halt TM in ganz hohem Maße dabei, uns immer wacher und klarer und weiter zu machen. Und es gibt eben auch noch andere Disziplinen aus den Veden, die uns auch wacher und klarer und weitermachen.
Ja, voll. Magst du vielleicht mal ganz kurz so einen Mini-Exkurs in die Lehre der Veden machen, wo das Ganze überhaupt herkommt, was das Ganze denn ist, wenn man vielleicht da irgendwie nicht bisher in Berührung damit gekommen ist? Weil ich meine, was überall in jedem DM-Markt mittlerweile auf jeder zweiten Verpackung zu lesen ist, ist natürlich dieses Ayurveda. Ne? Das, okay, das kennt man mittlerweile, okay, das ist so in aller Munde. Man weiß vielleicht nicht genau, was es ist, aber man liest es überall. Ne? Aber man liest da auch schnell über dieses Veda hinweg. Ne? Man liest es halt so als ein Ding, so okay, das ist halt irgendwie so ein Marketingbegriff. Aber was da eigentlich für eine unglaubliche Wertschätzung und Wertschöpfung dahinter steckt, was da so als Grundlage genommen wird, vielleicht da mal kurz reintauchen als, ich sag fast schon mal so ein bisschen so Allgemeinbildungskurs, kurz mal.
So praxisnah wie möglich.
Genau.
Die Menschheit lebt ja davon, dass sie Wissen aufsaugt. Wenn wir nicht lernen würden, wenn wir nicht uns Wissen aneignen, dann ist das Leben ziemlich triste. Und die Veden, das ist das Weisheitsbuch des Lebens überhaupt. Und die Veden sind viele, viele tausend Jahre alt. Man weiß gar nicht genau, wie viel tausend Jahre eigentlich. Die meisten sprechen von um die 6000, aber eigentlich haben die gar kein Alter, weil es ist das Wissen um das Leben selbst. Und die Veden wurden auch nicht geschrieben von irgendjemandem, sondern sie wurden von den sogenannten Rishis, das waren die Seher der alten Zeit, die ein sehr hohes, sehr weit entwickeltes Bewusstsein hatten, gesehen und aufgeschrieben. Das heißt, die Veden sind ein Werk, wo Naturgesetze, wie sie für uns wirken, niedergeschrieben und erklärt wurden. Und natürlich ist das Leben so vielschichtig, es hat so viele Aspekte, dass auch die Veden überall ein Wort mitzureden haben. Und nicht nur ein Wort, sondern zu jeder Disziplin des Lebens gleich ganze Bücher. Mhm. Und du hast es gesagt, der Ayurveda, das ist zum Beispiel eben der Zweig aus den Veden, der sich damit beschäftigt, wie wir gesund bleiben. Der Ayurveda ist insofern auch gar keine Heilmedizin, sondern eine vorbeugende Medizin. Und wenn wir nach den Prinzipien des Ayurveda leben, dann können wir davon ausgehen, dass wir ein langes, gesundes und erfülltes Leben leben können. Und ein Part aus den Veden ist eben das Wissen um die transzendentale Meditation. Da gibt es dann auch noch die sogenannten Yoga-Sutras des Patanjali, die haben auch was damit zu tun. Also diese komplette Yoga-Lehre lässt sich letztlich komplett in den Veden wiederfinden. Die ist dort gegründet und es gibt eben auch Zweige, wie man nach den Naturgesetzen wohnt. Das ist der sogenannte Stapatya Veda. Das entspricht so in etwa, das kennen viele, dem Feng Shui aus dem chinesischen traditionellen Raum, aber es geht noch sehr viel weiter als Feng Shui. Und es gibt eine Disziplin, die mich besonders fasziniert hat, all die Jahre schon, und irgendwann gab es dann für mich den Raum, mich da wirklich intensiv auszubilden, und das ist die vedische Astrologie. Und die hat halt auch ihr komplettes Wissen aus den Veden geschöpft, sie ist in den Veden strukturiert und erzählt uns deshalb ganz klar und konkret etwas über unser Leben.
Wow. Die sind wahrscheinlich auf Sanskrit geschrieben, oder? Die Veden, oder?
Genau. Also die Veden sind auf Sanskrit niedergelegt und die Brahmanenkaste der indischen Tradition, die studiert ihr ganzes Leben lang die Veden und es gibt also so viel zu lernen und zu wissen, dass alle Brahmanen sagen, ja, du kannst dein ganzes Leben den Veda studieren. Du wirst es bis zum Ende nicht schaffen, aber du kannst natürlich ganz viel davon profitieren und ganz viel für dein Leben und für das deiner Liebsten und deiner Familie daraus ziehen, sodass es allen besser geht. Ja.
Wow, so faszinierend. Jetzt mal eine ganz naive Frage. Wurden die Veden dann irgendwann auch mal, ich sage mal, kommerzialisiert, dass quasi das eine Auflage gab, die dann vervielfältigt wurde? Oder ist es quasi so ein Uhrwerk oder ist es mittlerweile im Internet nachzulesen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, die Veden bestehen auch nicht nur aus einem Buch. Also man kann sich das nicht vorstellen, wie das ist ein dickes Buch des Lebens und das hat dann irgendwie 10.000 Seiten, sondern die Veden sind strukturiert in ganz, ganz vielen verschiedenen Schriften. Und eine der bekanntesten Schriften sind die Upanishaden, die allein schon wieder drei Bücher umfassen. Und ich habe die mal im Original gesehen. Da ist wirklich ein Buch, ist einen Meter lang und
Wow.
so 20 Zentimeter dick und hat so eine Tiefe von 50 Zentimetern.
Oh,
Das
wow.
sind die Original-Upanishads. Ich habe mal jemanden gesehen, der hatte die tatsächlich im Wohnzimmer stehen. Aber
Okay.
das ist auch wieder nur ein Bruchteil. Ne? Und so können wir eben ganz viele verschiedene Bücher finden. Und es ist ja nicht umsonst ein lebenslanger Studiengang. Und die Inder sind ja sehr kreativ. Und wer sich mal so diese Bollywood-Filme angeschaut hat, der weiß so ein bisschen, wie die ticken, ne? Wenn es bei denen um Spaß und um Show geht. Und so haben die sich halt irgendwann auch mal gedacht, wie können wir das Leben verfilmen? Und dann ist daraus das Mahabharata entstanden. Und wenn man mal in Indien ist und Taxi fährt, dann haben also ganz viele Taxifahrer während dem Fahren das Mahabharata laufen. Und es ist im Prinzip ein Kriegsschauplatz, wo Gut gegen Böse kämpfen soll, beziehungsweise zwei verfehdete Familien gegeneinander kämpfen. Und dann es einen Protagonisten gibt, den Arjuna, der von seinem Lehrer Krishna eingewiesen wird, wie er das hinkriegt, bewusstseinstechnisch, dass er quasi gegen sein eigenes Blut kämpfen soll. Und wird also auf diesem Schlachtplatz quasi zum Yogi ausgebildet. Und es ist ein ganz faszinierendes Werk. Hier nennen wir es die Bhagavad Gita. Und es ist schriftlich niedergelegt. Und alle großen Philosophen von Goethe über Schiller, über wie sie alle hießen, sagen alle, ich habe der Bhagavad Gita mein Leben und mein Sein zu verdanken und all mein Wissen. Und das war für mich der Augenöffner, das Leben zu verstehen. Und wir
Wow.
wissen ja, dass die großartige Philosophen waren und wirklich was vom Leben verstanden haben. Und da sehen wir eben, welche profunde Botschaften dort für uns bereit liegen.
Wow. Danke dir für diesen Exkurs. Ich glaube, es ist wichtig, da auch nochmal so ein bisschen auf die anderen Bereiche der Veden zu blicken, bevor wir jetzt mal da reingehen.
Ja.
Also gerne auch mal vielleicht so einen kurzen Einblick, wie du überhaupt die Faszination dazu gefunden hast. Warum genau Astrologie? Hast du dich vorher schon damit beschäftigt und hast dann gemerkt, oh krass, die Veden beleuchten das nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel oder kam durch die Veden überhaupt erst bei dir die Faszination, da überhaupt mal hinzugucken in dieses Thema?
Ja, also Astrologie war was, was mich tatsächlich schon immer interessiert hat. Auch so Dinge wie aus anderen Traditionen, Kabbala, I Ching, ne, so Dinge, die irgendwie so wie Orakel sind und die Zukunft vorhersagen, auch Karten legen. Das hat mich immer alles total fasziniert. Und ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, meine Struktur zu verstehen, aber auch meine Zukunft vorherzusehen. Also so einen Blick in die Glaskugel werfen zu können, das fand ich total spannend. Und ich war mit der westlichen Astrologie nie glücklich. Ich habe mich da auch nie wiedergefunden. Also, die haben mir dann was erzählt und ich habe gesagt, das bin ich doch gar nicht. Also, es war für mich nie stimmig oder passig. Und dann habe ich weitergesucht und nachdem ich dann eben selber TM gelernt hatte, habe ich mehr und mehr von diesem Wissen aus den Veden natürlich auch absorbiert und habe irgendwann mitgekriegt, ach, es gibt eine vedische Astrologie, das ist ja spannend. Und die allererste Berührung damit hatte ich, das werde ich nie vergessen, ich war 23 Jahre alt. und bin damals mit einer Freundin nach Seelisberg gefahren in der Schweiz. Das war der Ort, wo Maharishi Mahesh Yogi, der die transzendentale Meditation begründet hat und für uns groß gemacht hat im Westen, wo er jahrelang gelebt hat. Und ich wollte diesen Ort erleben. Ich wollte den Geist von Maharishi dort spüren
Oh
und
wow, der
bin
hat in der
deshalb
Schweiz gelebt, das wusste ich nicht.
lange Jahre, ja, also
Ah,
viele Jahre,
okay.
er war ungefähr 20 Jahre, war sein Hauptsitz Seelisberg, bevor er dann für die letzten 20 Jahre seines Lebens in Holland gelebt hat.
Ah,
Und
okay.
die Schweizer haben ihn sehr gemocht, die haben ihn auch sehr willkommen geheißen, genauso wie die Holländer. Und er hat dort also ein Riesengelände gehabt, oberhalb vom Vierwaldstätter See. Und es war wunderschön dort. Und dort gab es dann, ich wusste das nicht, gab es dann zufälligerweise, weil da liefen immer ganz viele Kurse, ne? Maharishi hat immer Wissen rausgegeben. Und dann lief ein Kurs über Jyotish, so ein Anfängerkurs über Jyotish. Weiß noch, ich kam da an und war völlig fertig. Also ich hab ja Leistungssport gemacht und habe jeden Tag natürlich auch meine 8, 9 Stunden gearbeitet und hatte gerade eine Meisterschaft hinter mir und ich war völlig übermüdet und völlig am Ende und ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben in dieser Woche und tief eintauchen ins Transzendieren und Meditieren und fertig. Und dann fand ich mich plötzlich in diesem Kurs wieder und es war so komplex und so kompliziert, ich habe nichts verstanden. Also ich habe nur da gesessen und Bauklötze gestaunt und mein müdes Gehirn dachte die ganze Zeit, wie kann man das lernen? Also ist ja völlig verrückt. Ne? Und ich habe mich 2 Tage da durchgequält und am dritten Tag habe ich kapituliert und habe gesagt, nichts für mich, nicht jetzt, ich kann nicht. So, das war so die erste Begegnung. Und dann habe ich ja 2 Jahre später meine erste Tochter bekommen und dann kurze Zeit drauf meine zweite. Dann war ich Mama und alles andere sowieso. Und Jyotish ist so erstmal ganz weit in den Hintergrund gerückt. Und als die Kinder aber größer wurden und dann wieder eine Freundin, eine andere diesmal, mir den Impuls gab, du, weißt du was, da fängt wieder ein Kurs an, hast du nicht Lust? Und dann war dieser innere Ruf, jetzt, jetzt. Der war so stark, dass ich gesagt habe, let's do it, komm, so einen Anfängerkurs schaffen wir.
Krass,
Und
obwohl du
dann.
quasi noch abgespeichert hattest, dass es so unglaublich kompliziert und eigentlich gar nicht machbar ist, hast du trotzdem wieder dich da irgendwie gerufen
Ja,
gefühlt. Aha.
genau, es hat mich wirklich zutiefst gerufen und ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, hör auf deine innere Stimme. So, und dann bin ich dahin. Und es hat mich komplett gecatcht und ich habe nicht nur den Anfängerkurs gemacht, sondern ich habe dann in Folge 11 Jahre lang mich ausgebildet
Wow.
und habe wirklich all meine Zeit, jedes Fitzelchen Freizeit, das ich hatte, habe ich dann in dieses Wissen hineingesteckt. Und ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass ich eben nicht irgendein Jyotish gelernt habe, sondern wirklich diese authentische Parashara-Astrologie. Und der Parashara, das ist einer der großen Meister dieser vedischen Tradition, deren Teil eben auch Maharishi Mahesh Yogi ist und sein Lehrer Gurudev. Also wirklich, ja, die Creme de la Creme des Wissens. Und der Maharishi Mahesh Yogi hat auch überhaupt erst dafür gesorgt, dass diese authentische vedische Astrologie wieder ans Tageslicht gekommen ist. Das war recht vergraben. Und es gab und gibt immer noch viele Trittbrettfahrer, die machen halt Jyotish irgendwie, aber die haben ihre eigenen Deutungssysteme und das ist dann teilweise eben nicht so präzise und so faszinierend wie diese Parashara-Astrologie.
Ein bisschen
Und
wie TM auch, ne? Es gibt ja auch einige, die auf YouTube irgendwie plötzlich TM beibringen, so in 5 Minuten, wo die dann alle zu dir kommen und sagen, also das hat alles gar nichts gebracht. TM ist, glaube ich, nichts für mich. Und nach der Ausbildung bei dir, ach, das ist TM, okay, verstehe. Und so stelle ich es mir da auch vor, oder?
Ja, so ungefähr kann man sich das denken, genau. Und das sind halt dann auch nochmal Unterschiede, ne? Und ja, so habe ich mich Jahr um Jahr und Jahr um Jahr durch dieses Wissen hindurch gearbeitet, manchmal auch gequält, wirklich. Ich gebe es zu, es war nicht immer nur Spaß und Freude, aber es hat sich gelohnt. Und ich sage heute, neben TM ist Jyotish das für mich wertvollste Wissen, das ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Und es ist so außergewöhnlich und es hat so große Fähigkeiten und übt eine solche Faszination aus, dass ich wirklich auch immer wieder selber vollkommen ehrfürchtig davor stehe und sage, es ist ja unglaublich, also, wie das Leben so dann doch am Ende vorstrukturiert ist.
Wow. Okay, also das hat natürlich jetzt so einen großen Spannungsbogen aufgebaut. Spätestens jetzt möchte man natürlich alles wissen über dieses Thema. Nimm uns da vielleicht mal einen kleinen Happen mit rein. Erstmal vielleicht auch deine persönliche Sicht auf Astrologie. Was bedeutet das? Ich meine, Astrologie, weißt du, das hat ja auch im Volksmund so viel Schande abbekommen, sage ich mal, durch irgendwelche Standardhoroskope, die auf alle passen irgendwie und alle so, ja stimmt, das ist echt passiert, ich bin heute wieder aufgestanden, so nach dem Motto, ja, wow. Na klar, es ist natürlich jetzt nicht selbstverständlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und ne, also, dass das bei vielen auch so als Astrologie abgespeichert wird. Und wenn du dann jetzt sagst, ja, es gibt eine vedische Astrologie, dann so, okay, ist es dann das Horoskop einfach auf Sanskrit oder was soll das dann sein, sondern aus der Bildzeitung übersetzt oder so nach dem Motto. Aber es ist ja was ganz anderes, glaube ich, als viele bei Astrologie im Kopf haben, glaube ich. Oder nicht so Jahrmarkt kurz mal irgendwo reingehen und sich irgendwas erzählen lassen.
Ja. Also wir sehen daran, dass die Menschheit im Kern danach lächzt, dieses Wissen zu haben. Denn sonst würden nicht so viele Leute abfahren auf dieses, ich gucke mal kurz in mein Tageshoroskop, da ist eine Frauenzeitschrift, die bildet mein Jahreshoroskop ab, ach, die kaufe ich mal. Also das sind tatsächlich oft so die Gedanken. Oder ich kenne Leute, die haben so ein Online-Programm abonniert und die gucken wirklich jeden Tag morgens da rein. Ne? Oh, wie wird mein Tag heute? Also es ist schon was uns zutiefst fasziniert, dass es etwas geben könnte, das uns vielleicht eine Vorhersagemöglichkeit bietet. Und natürlich ist auf dieser Sehnsucht der Menschheit, wie bei allen Sehnsüchten, die die Menschheit hat, eine Menge Schindluder getrieben worden. Und da gibt es eben dieses Kaffeesatzlesen, ne, so und so Orakel und Ratespiele. Es könnte so sein, es könnte auch so sein. Und dann ist die Formulierung eben so gefasst. Und das ist so, was viele Leute abgespeichert haben. Wer sich ernsthaft mit Astrologie beschäftigt, weiß, dass es viel, viel mehr ist. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, ich war nicht so glücklich mit dem, was mir die westliche Astrologie so hat geben können. Und ich habe inzwischen auch verstanden, natürlich, warum das so ist, weil wir hier ein ganz, ganz anderes System haben. Zum einen zum Thema Präzision. Und das ist natürlich, wenn ich in mein Leben und in meine Zukunft vor allen Dingen schauen möchte, ist Präzision, mathematische Genauigkeit ein absolutes Muss. Da kann ich nicht sagen, eventuell und vielleicht und dann und dann. Und die westliche Astrologie hat ihren Anfangspunkt, von dem alles aus berechnet wird. Das ist der sogenannte Frühlingspunkt. Und das ist so die Tag-Nacht-Gleiche am 21. März. Und dieser Punkt, weil wir ja Schaltjahre haben und nicht jedes Jahr gleich ist, der verändert sich über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende. Und wir haben jetzt schon eine Verschiebung, wir nennen das im Sanskrit Ayanamsha, im Jyotish, von dem eigentlichen Sternzeichen Widder zu dem, was in der westlichen Astrologie angeschaut wird, von 24 Grad. Das heißt, wir liegen schon zu einem ganz großen Teil eigentlich im nächsten Sternzeichen, nämlich im Stier. Und dann verwäscht sich diese gesamte Systematik. Und es gibt halt sehr viele Menschen, die so ein bisschen Hobbyastrologie betreiben und das nicht berücksichtigen. Und dann müssen meine Deutungen quasi zu 80% schon falsch sein, weil ich eben nicht mehr die richtigen Zuordnungen habe in diesem Kreis. Es gibt Ausnahmen, die ihre eigenen Systeme entworfen haben und sich das zur Lebensaufgabe gemacht haben, das auch in der westlichen Astrologie zu korrigieren. Aber das sind nur ganz, ganz wenige und es sind auch sehr komplexe Systeme. Und trotzdem geben sie uns noch lange nicht diese Deutungstiefe und Breite, wie sie uns die vedische Astrologie gibt, die mathematisch präzise ist. Wir arbeiten hier mit dem sogenannten siderischen Tierkreis, der bei 0 Grad Widder beginnt. Das hat überhaupt nichts mit Jahreszeitenzyklen zu tun, sondern das ist über die Jahrtausende immer gleich. Wir starten immer bei 0 Grad Widder. Und von da aus wird ein Geburtschart, ein sogenanntes Janma Kundali, dann auch erstellt. Und von da aus sind eben alle Berechnungen präzise. Eine kleine Einschränkung haben wir natürlich, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der sagt, du, ich bin in Kasachstan, da im allerletzten Winkel geboren, ich habe meine Geburtszeit nicht, ich habe nicht mal meinen Geburtstag, ja, dann sind wir am Ende, ne? Dann können wir denn gar nichts machen. Aber wenn ich eine einigermaßen sichere Geburtszeit habe, und in der neueren Zeit werden die Geburtszeiten immer genauer auch tatsächlich aufgeschrieben, dann bin ich eben in der Lage, hier auch wirklich ganz konkrete Aussagen zu machen. Nicht nur über die Person selbst und ihre Persönlichkeitsstruktur, sondern tatsächlich, und das ist eben das Besondere auch an der vedischen Astrologie, über die Zeitzyklen und die Zeitqualitäten, die ich im Laufe meines Lebens Stück für Stück entfalten und durchlaufen werde. Und das ist eine total faszinierende Wissenschaft.
Wow, hört sich mega spannend an. Also das heißt quasi, es bleibt dann auch, dieser Tierkreislauf bleibt quasi genauso. Oder nicht Tierkreislauf, sondern halt eben dieses Waage, Skorpion und so weiter. Das bleibt dann quasi alles gleich. Mhm. Nur es ist quasi präziser systematisiert sozusagen, oder?
Genau, also um dann nur mal so einen kleinen Einblick zu geben, was gleich ist, wir reden von 12 Häusern und von 12 Tierkreiszeichen, die Rashis genannt werden im Sanskrit, und die Häuser werden Bhavas genannt. Und wir haben die Grahas, das sind die Planeten. Und hier beginnt sich jetzt schon wieder etwas zu differenzieren. In der westlichen Astrologie haben wir ja Pluto, Uranus, Neptun, so rum. Die benutzen wir nicht in der vedischen Astrologie. Dafür haben wir die Mondknoten Rahu und Ketu, die tatsächlich auch die karmische Achse eines Lebens abbilden, die uns sagen, wo kommt dieser Mensch her? Was sind die Hauptthemen, die er sich in diesem Leben vorgenommen hat zu bearbeiten? Und wo geht er hin? Und wo hat er die Chance in diesem Leben, sich gutes Karma, also ein gutes Schicksal zu erarbeiten, gute Handlungen zu vollbringen, die zum Besten für ihn und zum Wohle für die ganze Gemeinschaft sind? Und wir arbeiten ansonsten eben nur mit den 7 sichtbaren Planeten, also Sonne und Mond, Merkur, Venus, Mars, Saturn. Und jetzt habe ich noch einen vergessen. Jupiter, der größte Glücksbringer. Genau. Mit denen arbeiten wir. Und dann geht es auch schon sehr, sehr, sehr viel weiter in der vedischen Astrologie. Wir nutzen hier nämlich ganz viele Dinge, die in der westlichen Astrologie gar keine Rolle spielen und auch gar nicht angeschaut werden. Und das sind in erster Linie die sogenannten Mondhäuser. Es gibt 27 Mondhäuser, auf Sanskrit Nakshatras genannt. Und wenn sich ein Graha, also ein Planet, in einem bestimmten Nakshatra positioniert hat, was jeder Planet tut, dann ist er in seiner Entfaltungsmöglichkeit und in dem, wie die Person die Qualitäten dieses Planeten in ihrem Leben auslebt, schon ganz klar definiert. Er gibt eine ganz klare Richtung vor. Und das allein das schon, ne, da könnte man schon sagen, also wenn es nur das zusätzlich gäbe, dann hätten wir schon eine wahnsinnige Möglichkeit. Aber nein, es gibt noch viel mehr. Jeder Planet hat eine bestimmte Energie, das sogenannte Shatbal. Also mit welcher Energie hat sich der Planet in diesem Geburtschart aktiviert? Haben wir da viel Energie oder ist der ganz schwach? Und das hat eine ganz große Auswirkung darauf, wie wir das in unserer Persönlichkeit leben können. Und zu welchem Zeitpunkt wir auf die vollen Qualitäten dieses Planeten überhaupt erst zurückgreifen können. Dann haben wir Avastas, das sind bestimmte Zustände, die die emotionalen Aspekte eines Planeten abbilden. Und es gibt also unfassbar viele Sorten von Avastas. Also ich habe rund 20 Stück für einen Planeten, die ganz klar nochmal den Planeten in seiner Feinheit spezifizieren. Und es gibt natürlich auch Aspekte, es gibt Yogas, es gibt die sogenannten Gunas, das sind bestimmte Antriebskräfte, die uns sagen, ist ein Mensch eher jemand, der immer positiv gestimmt und freundlich nach vorne geht, für den das Glas immer halb voll ist, oder habe ich hier einen Menschen, der am laufenden Band nur Probleme sieht und sein ganzes Leben damit beschäftigt ist, Probleme zu lösen? Oder habe ich hier jemanden, der so immer dabei ist, einen aktiven Aspekt zu haben und total alles nach vorne pusht und alles um ihn herum ständig aufrührt? Und so gibt es also ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die einen großen Rahmen um das Leben des Einzelnen setzen, aber natürlich auch sehr, sehr spezifisch, so spezifisch wie der Fingerabdruck eines Menschen, bis in alle Feinheiten und Details das Leben abbilden.
Boah. Wie gehst du davor? Das heißt quasi, jetzt nehmen wir mal an, jemand ist da total interessiert und dann spricht er mit dir. Ich würde mal sagen, wie lang dauert dann da mal so eine Anamnese oder so? Nennt sich das vielleicht auch so? Weiß ich nicht genau, ob sich das auch so ähnlich nennt oder so ein Vorgespräch?
Ich habe immer ein Vorgespräch mit den Menschen, weil sie ja auch verstehen müssen, was sie bekommen, und auch möchte ich natürlich ihre Motivation hören. Warum möchtest du hier für dich so eine vedische Astrologie-Deutung haben? Was ist für dich relevant? Und dann besprechen wir das und natürlich auch, wie ich da vorgehe und was ich da tue. Und das eine ist, dass ich die Angaben des Menschen brauche. Wann bist du geboren? Wo bist du geboren? Um wie viel Uhr bist du geboren?
Und wie viel Uhr bedeutet einfach, reicht es auch, wenn ich sage 12 Uhr in der Nacht, 10 Uhr vormittags, oder muss es irgendwie 23 Uhr 65, 65, ist der, genau, alles klar, nee.
Ja, also die Geburtszeit sollte so genau wie möglich sein, und ich schicke die Menschen tatsächlich immer zum Standesamt, weil ich sage, Vater und Mutter haben oft, weil das ein aufregender Tag war oder weil die Geburt eine Kaiserschnittgeburt war oder mit vielen Schmerzen verbunden, die haben oft nicht mehr wirklich im Kopf, was war es denn nun? Und dann ist vielleicht im blödesten Fall die Geburtsurkunde noch verschwunden. Und egal, was da ist oder nicht da ist, ich sage immer, bitte geh nochmal zum Standesamt und lass es dir dort nochmal bestätigen, was dort hinterlegt ist. Und wenn da steht 13.05 Uhr, dann können wir oft davon ausgehen, naja, vielleicht war es auch 13.06 Uhr oder 13.07 Uhr oder es war 13.03 Uhr, denn da geht es schon los. Die meisten Menschen oder Ärzte in dem Fall wissen nämlich gar nicht, was ist denn eigentlich der Zeitpunkt der Geburt. Viele glauben, das ist der Moment, wo die Nabelschnur durchgeschnitten wird. Einige glauben, das ist der Moment, wo das Köpfchen austritt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Sekunde der Geburt die ist, wo das Neugeborene seinen ersten eigenen Atemzug macht. Also so, es kommt raus und macht so. Das ist die Millisekunde der Geburt.
Wow, okay,
in krass. Dem Moment verselbstständigt sich das kleine Leben. Vorher wird es durch die Mutter ernährt und dann funktionieren die Lungen und es kommt im Leben an. Und deshalb haben wir das nie so mega, mega exakt. Aber das reicht uns, wenn wir so eine 1, 2, 3 Minuten genaue Zeit haben. Das reicht völlig aus, um damit hervorragend zu arbeiten. Und wenn jemand kommt und sagt, ich weiß so gar nicht, oder ich gebe das dann ein in mein Computerprogramm und sehe, ui, da sind wir ganz haarscharf an der Grenze. Das könnte jetzt dieses oder jenes Sternzeichen im ersten Haus im Lagna sein. Dann gibt es hier Möglichkeiten, den Lagna zu spezifizieren. Also man kann sehr viel machen, um dann wirklich auch die präzisen Aussagen zu bekommen, die wir brauchen. Und wenn dann jemand sagt, okay, Uta, wir sind im Deal, ich möchte, dass du das tust, dann geht eine sehr, sehr intensive Arbeit für mich los, die im Schnitt zwischen 40 und 50 Stunden dauert. Wow. Das heißt, das ist eben nicht mal drauf geguckt. Also oft kommen Leute und sagen so, kannst du nicht mal kurz auf meinen Chart gucken und mal ganz schnell was dazu sagen, wie da und da und da? Und so läuft es halt nicht. Also,
da musst du die Bild-Zeitung kaufen, da steht es dann genau so drin.
Genau, genau. Es ist eine Riesenverantwortung, und der werde ich nur gerecht, wenn ich mit sehr viel Zeit da reingehe Und die Basis ist immer, dass ich erstmal diesen Menschen verstehen muss. Wer ist das? Wie tickt der? Was für Herausforderungen hat er mitgebracht? Welches Karma schwingt da? Und warum ist das so? Was sind seine Stärken? Was seine Schwächen? Wie geht er energetisch ins Leben? Wie ist er emotional aufgestellt? Wie sind die Beziehungen zu Vater und Mutter? Weil das ganz stark prägend ist für unsere Individualität. Wie sind meine sozialen Beziehungen? Also erstmal geht es darum, diesen Mensch zu verstehen und seine Persönlichkeitsstruktur zu erarbeiten. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann brauche ich nicht anzufangen mit, was ist in 5 Jahren, sondern das ist die Basis. Und das alleine dauert viele, viele, viele Stunden, bis dieser Mensch sich wirklich vor mir und in mir, denn es ist Bewusstseinsarbeit, die ich da mache, wie eine Lotusblume beginnt zu entfalten und ich mehr und mehr wirklich in das Bewusstsein dieser Person eintauche und ich bin dann tatsächlich diese Person. Wow. Ich fühle ihre Emotionen, ihren Kummer, ihren Schmerz, ihre Freude, ihr Glücklichsein. Ich spüre ihre Energie. Ich tauche in ihre Gedankenwelt ein. Ich lebe diese Struktur mehr und mehr. Und muss dann natürlich auch immer wieder aufpassen, dass ich mich selber immer wieder kläre, ne? Dass ich wieder immer nach der Arbeit zu meinen eigenen Energien zurückfinde. Und das ist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Und jemand hat es mal wunderbar in Worte gefasst, nachdem ich erklärt habe, wie ich da arbeite, weil es sich halt auch über Wochen erstreckt. Also das kann man nicht in einer Woche machen. Sondern ich arbeite 2, 3 Stunden an diesem Chart, dann gehe ich wieder raus, lasse es los und muss es verdauen und verstoffwechseln. Und dann gehe ich wieder rein und so läuft es Stückchen für Stückchen für Stückchen. Und auch in meinen Meditationen kommen dann oft, dann schließen sich so Kreise und es kommen Impulse. Also ich bin total mit dieser Person beschäftigt in dieser Zeit. Und dann hat jemand mal gesagt, ach Uta, jetzt verstehe ich, was du da machst. Das ist so wie eine spirituelle Schwangerschaft. Und genau so ist es. Ich bin spirituell schwanger mit dieser Person, so lange, bis der Zeitpunkt der Beratung kommt. Das ist dann die Geburt. Und dann darf ich alles wieder loslassen aus meinem System und darf die Verantwortung wieder auf den anderen Stuhl geben und sagen, so, jetzt mach was draus. Es ist dein Leben und jetzt guck, dass du dich präparierst für das, was kommt und nimm den Schwung der guten Zeiten und geh damit voran und halt dich nicht zurück. Jetzt ist es wieder deine Verantwortung. Und das ist halt wirklich intens und es weitet das Bewusstsein in extremer Weise. Also mit Jyotish zu arbeiten ist Bewusstseinsarbeit pur, aber auch für denjenigen, der dann diese Beratung bekommt. Also die Menschen berichten immer, dass sie danach wirklich tagelang, ne, ganz andere Bewusstseinsstrukturen hatten, dass sich ganz andere Dinge in ihrem Gehirn geöffnet haben, dass sie wirklich im ganzen Körper gespürt haben, dass der Stoffwechsel, die Biochemie, dass das alles durchgeknetet wird, dieses ganze Wissen. Und das ist eine sehr komplexe Geschichte. Und wenn dann diese Persönlichkeitsstruktur einmal gelegt ist, dann kommen eben die Unterbereiche des Lebens. Denn jeder hat andere Interessen und sagt, oh, ich will was wissen, wann kommt der Partner aller Partner in mein Leben? Werde ich Kinder haben? Wann mache ich den Karrieresprung? Mache ich ihn überhaupt noch? Oder viel mehr Basis, bin ich überhaupt im richtigen Beruf? Ich bin gerade unzufrieden. Was bin ich denn eigentlich? Oder wofür bin ich da? Was ist mein Dharma, heißt es. Das Dharma ist die Aufgabe, das ist viel mehr als meine Lebensaufgabe, sondern es ist die individuelle Aufgabe, mit der ich als individuelle Seele hierher gekommen bin, die nur ich erfüllen kann. Keiner außer mir kann das. Und mit allen Spezifikationen, was ist mein Dharma? Und es gibt so viele Menschen, die leben an ihrem Dharma vorbei. Und wenn wir mit dem Dharma leben, dann leben wir auch mit dem Einklang in den Naturgesetzen und dann wird alles viel, viel leichter. Also auch da schauen wir hin, ne, in viele, viele unterschiedliche einzelne Lebensbereiche. Gesundheit ganz wichtiger Faktor. Ne? Werde ich gesund bleiben? Habe ich eine Krankheit im Gepäck? Und wenn ja, wann kommt die? Wann wird die sich auslösen? Kann ich da jetzt schon was für tun? Wie kann ich vorbeugen? Das sind alles so super spannende Fragen, die uns Jyotish tatsächlich beantworten kann. Und daran siehst du schon, dass das ein Blumenstrauß von Komplexität ist, wenn ich das mache. Und dann kommen eben noch diese Zeitqualitäten dazu, die dann nochmal ein extra Aspekt sind. Das sind die sogenannten Dashas. Und die laufen wie an einer Perlenkette gezogen, genauso ab, wie wir uns das eben vorgenommen haben, so als kleine Seele. Und das ist dann das, was Jyotish wirklich auch sehr, sehr faszinierend macht, über alles das andere hinaus, dass es uns eben sagen kann, ja, wann kommt denn welche Zeitqualität? Wann ist was günstig? Wann ist was eher ungünstig? Werde ich meinen Lebenstraum verwirklichen können? Und wenn ja, wann? Und es gibt diesen wunderbaren Satz, der da heißt, es ist eben nicht nur wichtig, dass du das Richtige im Leben tust, sondern es ist noch viel wichtiger, dass du zur richtigen Zeit tust. Weil manchmal bleiben die Türen halt einfach verschlossen. Ne? Du kannst dich anstrengen, wie du willst, das wird nichts. Und dann lässt du los und irgendwann geht plötzlich diese Türe auf und du denkst, ach ja, wieso denn nicht damals? Wieso denn jetzt? Weil eben jetzt erst der Moment ist, wo die Seele die Reife hat, das auch wirklich gut hinzukriegen. Und dann passiert's. Und das Ganze, was ich dann da eben in diesen vielen Stunden erarbeite, ergießt sich dann in einer Beratung, die bei mir 4 Stunden dauert. Ich habe auch schon mal 5 oder 6 Stunden mit Leuten gebraucht. Aber es ist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Es wird alles aufgenommen am Ende, sodass du das immer wieder hören kannst. Das geht nie verloren. Und das ist auch was, was die Menschen sehr schätzen. Ne? Die sagen, du, wenn du wüsstest, wie oft ich schon mit dir als Knopf im Ohr durch den Park gelaufen bin. Ja, also es ist ein super intensiver Prozess, und ich habe halt für mich irgendwann mal beschlossen, das ist die Art, wie ich Jyotish machen möchte. Du erlebst auch andere, die Jyotish anders machen, ne? So ganz, ganz anders machen. Aber ich weiß, dass dieses Wissen zu wertvoll, zu kostbar und zu faszinierend ist, um jemandem in 10 Minuten was über sein Leben zu sagen.
Ich glaube, dass für viele Menschen es, wenn die das jetzt hören, gar nicht so wichtig ist, glaube ich, was du machst, sondern wie das dann genau funktioniert, was du die 50 Stunden über machst und so weiter. Sondern ich glaube, ne, wie heißt es immer so schön, jeder Mensch hört immer nur einen Radiosender und der heißt WI, What's in it for me? WIFM. What's in it
Genau.
for me? So genau, so
Ja.
heißt der Radiosender. Also was ist für mich da drin, für mein Leben, dass ich jetzt mit der Uta oder dass ich die Uta beauftragt habe, sich 40, 50 Stunden mit meinem Leben zu beschäftigen und dann sogar mit meinem Spirit schwanger geht und mir das dann irgendwann als Geburt quasi dann hinlegt. Und was ich natürlich jetzt total spannend finde, ist dich mal zu fragen, einfach mal. Kann ein fiktives Beispiel sein oder vielleicht auch ein reales Beispiel. Es kam ein Mensch zu dir, der hat gesagt, Uta, in meinem Leben ist XY und ich weiß nicht, was ich machen soll und ich verzweifle daran. Und vielleicht dann eben der Einstieg danach wieder nach den 50 Stunden. Was ist dann in dem Leben des Menschen passiert? Ich meine, das begleitest du mit Sicherheit danach auch noch zwangsläufig, weil die Leute wahrscheinlich gar nicht still sitzen können, ohne dir das zu erzählen, sozusagen, was alles passiert, ne? Ist ja für dich bestimmt auch spannend, oder? Dann zu beobachten, was passiert denn jetzt da in dem Leben? Was für eine Weiche ist da gestellt worden oder Weichen sind da sogar gestellt worden? Vielleicht wäre es einfach auch total geil, wenn du da jetzt einfach mal so ein paar Beispiele nennst, was dann wirklich passiert ist, was du aber auch gesagt hast, was passiert. Wie konkret quasi das dann ist, na, was dann dahinter herauskommt sozusagen, ne?
Ja. Da gibt es so viele schöne Beispiele. Ich versuche mal, eine größere Bandbreite abzudecken, kurz und knackig, um so klar zu machen, jeder hat ja auch völlig andere Themen. Die erste, die mir jetzt in den Sinn kam, war eine Leistungssportlerin und auch beruflich sehr, sehr erfolgreich. Mutter war sie auch. Und die hat immer gesagt, du, Also ich stehe mit meinem Leistungssport an einem Wendepunkt. Ich stehe mit meinem Beruf an einem Wendepunkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Sprung wagen soll zur Führungskraft oder nicht oder wie es überhaupt für mich weitergeht. Und da brauche ich jetzt für mich Klarheit. Und dann kam eben ganz klar raus, dass sie sich langfristig selbstständig machen wird, dass es auf jeden Fall richtig und wichtig für sie ist, Führungskraft zu sein und diese Entwicklung zu machen. Und dass ihr Leistungssport noch für, von dem damaligen Zeitpunkt aus gesehen, für 2 Jahre ihr Leben sehr stark dominieren wird, aber
So konkret, alles klar.
dass dann wirklich eine totale Transformation passiert. Sie wird immer lehren, sie wird immer trainieren. Ich habe ja auch schwer empfohlen, eine Trainerausbildung zu machen, aber es wird beruflich eben auch noch mal was ganz Neues in ihr Leben kommen. Und sie stand am Scheidepunkt mit ihrer Ehe. Was soll ich machen? Ne? Wir sind eigentlich, aber ich weiß nicht, und wir haben ein Kind und. Und es war so klar zu sehen, dass diese Ehe am Ende ist und dass, wenn sie jetzt nicht den Schritt geht, dass er den bald gehen wird. Und dann hat sie tatsächlich direkt nach der Beratung, weil sie es aber auch gespürt hat, ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, ne, dass ich sage, trenn dich. Aber sie hat so gespürt, dass sie eine Woche später diese Trennung eingeleitet hat. Und das war, wie sich dann herausgestellt hat, das Beste, was ihr passieren konnte, weil danach begann eine Schlammschlacht ohnegleichen, die ich ihr aber auch mitgegeben habe. Ich habe gesagt, pass auf, das wird dreckig. Und genau so ist es auch gekommen. Aber sie war dadurch halt total in ihrer Kraft und sie wusste, was auf sie zukommt. Und wenn ich weiß, was auf mich zukommt, dann kann ich mich innerlich stark machen. Dann habe ich einen ganz anderen Umgang damit, als wenn ich das eben nicht weiß. Und genau dasselbe ist auch, also es gibt in den Veden den Satz auf Sanskrit, der heißt Heyam Dukam Anagatam. Und das bedeutet übersetzt, vermeide die Gefahr, bevor sie gekommen ist. Und ich habe mal einen Geschäftsmann beraten, eine große Firma, einen Geschäftsführer, viele, viele Teammitglieder. Und da war zu sehen, also er hatte so eine Struktur, je enger die Leute an ihm dran sind, desto größer die Gefahr von Verrat und Heimlichkeit. Ne, so. Und dann war gleichzeitig zu sehen, dass ich gesagt habe, du pass auf, also in 7 Jahren wird es total schwer. Da ist irgendwie beruflich, da geht es richtig rund mit der Firma, da passiert irgendwas. Aber ich kann auch sehen, dass da jetzt schon was nicht, also irgendwas ist da, ne? Da läuft was hinter deinem Rücken. Du musst da ran, du musst das angehen, sonst wirst du in 7 Jahren dein wahres Wunder erleben. Und dann weiß ich noch, hat er mir die Frage gestellt, ja, wie ist denn das, Uta, wenn ich das jetzt schon mache, erspare ich mir das dann in 7 Jahren? Und das ist eine ganz, ganz tolle Frage, ne? Weil das ja so sagt, ja, okay, wenn ich doch jetzt Dinge tue, kann ich das dann vermeiden? Kann ich mein Schicksal vermeiden? Und das können wir tatsächlich nicht, weil wenn es sich so auslöst, wird es sich so auslösen. Aber das, was in 7 Jahren passiert, wird sehr, sehr, sehr viel sanfter sein, wenn er jetzt schon was dafür tut, als wenn er jetzt die Augen zumacht und wie Vogel Strauß weitermacht und denkt, na, in 7 Jahren knallt es ja sowieso. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Er hat kurz nach der Beratung seine komplette Firma aufgeräumt und er hat Dinge gefunden, von denen er niemals geglaubt hätte, dass das möglich ist, hat seinen Geschäftsführer entlassen, hat weitere Personen entlassen und sich von ganz vielen Menschen getrennt, hat ein komplett neues Team aufgebaut und steht heute da so stark, so erfolgreich wie nie zuvor. Und das kann auch bei sowas rauskommen, ne? Also das sind so zwei Beispiele, die so jetzt in so eine Richtung allgemein und Beruf gehen. Und dann vielleicht noch ein letztes Beispiel, was ich so lustig fand. Es kam ein Mann zu mir, schon älter, 65 Jahre alt, und er hatte so eine Sehnsucht danach, wirklich jetzt endlich mal die Partnerin seines Lebens zu treffen. Also die eine, weil er war viermal verheiratet und viermal ist es schiefgegangen und er hat so an sich gezweifelt und er wollte doch so gern und Partnerschaft ist so ein wichtiges Thema für ihn. Ist es dann tatsächlich auch, ne, war zu sehen, es war das Herzstück seines Lebens, das hat sich diese Seele einfach als zentralen Lernpunkt vorgenommen. Und dann habe ich ihm diese vier Ehen rückwirkend beschrieben. Ich habe ihm also genau die Charakterstruktur dieser vier Ehefrauen beschreiben können. Und da ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen, weil er gesagt hat, das gibt's doch nicht, du kennst die doch gar nicht. Sag ich, naja, aber ich kenne deinen Chart. Und dann war eben zu sehen, okay, die Nummer 5 wird demnächst kommen. Und tatsächlich bahnt sie sich jetzt auch gerade an, ein halbes Jahr später. Aber, und das war die Botschaft, die ich ihm mitgeben musste, und die hätte er nie geschluckt, wenn ich ihm nicht vorher so genau hätte sagen können, was er erlebt hat. Ich habe gesagt, leider wird die Nummer 5 auch wieder gehen. Aber es wird eine Nummer 6 kommen. Und das ist die Frau, die du suchst. Und du kannst deine Nummer 5 nicht überspringen. Es ist nicht möglich. Du brauchst die Erfahrung der Nummer 5. Also, ne, keep cool, verlieb dich, hab Freude, nimm alles mit, genieß die Zeit und wisse, nimm's leicht. Ne? Nimm's einfach leicht, das Beste wird passieren. Mhm. Und das ist der größte Mehrwert von Jyotish, dass das Vertrauen ins Leben extrem wächst. Wir wissen dann einfach, wir sind gehalten und unsere Seele ist mit Absicht hier. Nicht als Zufall, nicht, naja, wir hatten gerade nichts Besseres zu tun, sondern weil sie hier etwas erleben möchte, was ihr hilft, zu wachsen, zu reifen und das Beste draus zu machen.
Wow. Die Profisportlerin, hat die nach 2 Jahren dann tatsächlich auch aufgehört, oder?
Ja, sie ist inzwischen, hat sie, also sie hat jetzt die Trainerausbildung am Laufen. Mhm. Sie hat ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft vor einem Jahr bekannt gegeben. Sie spielt noch Turniere, sie trainiert auch noch. Sie hat noch Freude an ihrem Sport, aber dieser unfassbare Druck mit der Nationalmannschaft, jetzt wieder Weltmeister werden zu müssen, der ist raus. Mhm. Und das ist auch gut so. Das hat ihr sowohl ihr Körper gedankt als auch ihre Familie. Und von daher, ja. Und tatsächlich ist sie dabei, sich selbstständig zu machen. Also sie hat jetzt angefangen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und macht nur noch 80% und fängt jetzt mit 20% an, sich ihr eigenes Business aufzubauen. Und das soll dann auch Stück für Stück ausgeweitet werden. Also sie ist auf einem wunderbaren Weg, ja.
Wow. Ja, so faszinierend. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ne, weil für mich ist es immer wichtig, dass man so die Sachen auch ausspricht, die einem so kommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du sagst mir, ey, pass auf, du wirst in einer total glücklichen Beziehung, aber es wird nicht die sein, die bis zum Ende ist, sondern es kommt dann die Nummer irgendwas, dass ich dann so self-fulfilling prophecy-mäßig dann quasi diese Person auch plötzlich anders sehe und weiß, ja, du bist ja eh nur Zwischenstation, aber naja, lass uns einfach ein bisschen genießen, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Dass das natürlich auch dann einen enormen Einfluss drauf hat, dass es so kommt, wie es kommt, dass es eben nicht hält sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das, was du da ansprichst, das ist immer das ganz große Dilemma eines Jyotishis, mhm, also der Person, die das Chart ausliest, mhm, weil sagst du Dinge, die du siehst, wirst du damit konfrontiert. Ne, das ist ja jetzt nur gekommen, weil du das gesagt hast. Das ist jetzt die Selbst, ne, bla bla. Siehst du es und sagst es nicht, kriegst du hinterher vorgeworfen, na, war wohl nicht so doll, du hast es ja nicht gesehen. Mhm. Jetzt ist es ja passiert und du hast es ja nicht gesagt.
Mhm. Ja,
also
ja,
es ist dieses Dilemma unserer Dualität, wie du es machst, machst du es falsch. Ja, und deshalb hat Jyotish was mit Bewusstsein zu tun. Ne? Also mhm, wenn ich innerlich reif bin, wenn ich es wirklich wissen will, dann ist meine Erfahrung, dann ist dieses Inner Calling ja nicht nur bei mir selber da, sondern auch bei dem, der zu mir kommt. Ne? Der sagt, weißt du was, ich bin bereit für alles, was du mir sagst. Und ich möchte es wirklich wissen und ich fühle es eigentlich auch schon. Und brauche jetzt noch mal eine Bestätigung oder eine Korrektur dieses Gefühls. Mhm. Und ganz oft habe ich Leute vor mir sitzen, wo ich vermeintlich heftige Sachen sage. Und dann sitzen die ganz entspannt vor mir und sagen, alles klar, Uta, sag ruhig, ich weiß. Mhm. Ich weiß. Mhm. Also das geht bis dahin, dass ich mal eine Dame hatte, die dann, als wir so in bestimmte Phasen ihres Lebens kamen, gesagt hat, und ich weiß heute schon, und das ist 10 Jahre her ungefähr, und dann guckt sie mich an und sagt, Und ich weiß heute schon, dass ich in dieser Zeit, die du mir da gerade aufzeigst, ganz schlimm krank werden werde und wahrscheinlich mit Herzproblemen und oder Schlaganfall zu tun haben werde. Und vielleicht ist es auch schon mein Ende. Und was soll ich dann sagen? Ne? Sage ich, es kann sein. Es sieht danach aus. Es war auch so. Es war noch nicht das Ende, aber es war ein ganz schlimmer Schlaganfall, der sie sehr stark eingeschränkt hat in ihrem Leben. Und wir sehen aber daran, dass Menschen das einfach ganz oft wissen. Wir wissen intuitiv häufig, ob wir 100 Jahre alt werden oder 55 oder 25. Und wir leben häufig auch danach. Also nicht jeder hat diese Bewusstheit und diese Wachheit und diese Klarheit. Aber wenn wir auf unserem Weg sind, wo wir sagen, uns mit uns selber zu verbinden und uns zu connecten mit unserem Sein, und da ist sowieso das ganze Wissen zu Hause, dann spüren wir häufig Dinge, bewusst oder unbewusst. Wir wissen einfach, was uns im Leben erwartet, ein Stück weit.
Natürlich jetzt noch die Frage, die wahrscheinlich einige jetzt im Kopf haben. Ist dann quasi das Ende auch bekannt?
Es ist auch bekannt, wobei das Ende tatsächlich mehrere Türen hat. Also es gibt Leben, da ist das Ende völlig klar. Da ist es so krass abgebildet, dass man sagt, ja, an dem Punkt ist es zu Ende. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich mich so weiterentwickeln kann, dass ich eine so steile Lernkurve nehmen kann, dass das Leben sagt, gut gemacht, ihr schenkt dir noch ein paar Jahre. Wir machen weiter. Und im Zweifel sollte ich sowieso immer danach leben, dass ich sage, ich gebe immer mein Bestes, ich tue alles, was ich kann, weil jeder einzelne Tag Leben in diesem Körper, auf dieser Erde, ist so kostbar. Der Maharishi hat mal den Satz gesagt, die Engel beneiden die Menschen. Und wir Menschen denken ja oft, ach, wenn wir ein Engel wären, dann wäre alles schön. Ne? Aber nein, die Engel beneiden die Menschen. Warum tun sie das? Weil wir nur in einem menschlichen Körper, entweder hier oder auf einem anderen Planeten, aber wir brauchen einen physischen Körper, wie auch immer, nur dann können wir uns weiterentwickeln. Nur dann ja, Erfahrungen machen, unser Bewusstsein wachsen lassen. Wenn wir Engel sind, sind wir Engel. Da gibt es kein Zurück mehr. Dann stecken wir da irgendwo fest. Und von daher ist es wunderbar, ein Mensch zu sein und alle diese Erfahrungen zu umarmen und zu sagen, hey, das ist großartig, wirklich großartig. Und dann alles, was wir kriegen können, immer als nächsten Schritt in unserer Persönlichkeitsentwicklung zu sehen.
Würdest du sagen, dass TM eine Grundvoraussetzung ist, um bei dir so einen Chart machen zu lassen? Oder sagst du, nee, das muss nicht zwangsläufig zusammenhängen? Oder sagst du, naja, das ist schon eine wichtige Grundvoraussetzung, um dafür auch ready zu sein, wenn man diesen inneren Frieden in sich etabliert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das auch wirklich gewinnbringend in Anführungszeichen für sein Leben umsetzen kann, was du dann da auch zu erzählen hast am Ende.
Ja, du hast jetzt ganz viele spannende Aspekte in diese Frage gepackt. So ganz grundsätzlich ist natürlich das Praktizieren von transzendentaler Meditation keine Voraussetzung, um einen Chart zu bekommen. Jeder kann kommen und ein solches Chart sich machen lassen, weil es gibt ganz viele Menschen, ne, die das bekommen und haben damit nichts am Hut. Es hat aber tatsächlich was mit unserem eigenen Bewusstsein zu tun. Es gibt ja auch Menschen, die einen sehr hohen Stand ihres Bewusstseins haben, die eben nicht TM machen, die sich das auf andere Art und Weise in ihrem Leben oder in ihren vergangenen Inkarnationen erarbeitet haben. Denn das ist, by the way, das Einzige, was wir uns mitnehmen können, wenn wir von dieser Erde gehen, was wir an Bewusstseinswachstum durchlaufen haben. Alles andere müssen wir zurücklassen. Ne? Aber unser Bewusstsein, das nehmen wir mit. Und darauf bauen wir auf. Und wenn jemand kommt, der ein entsprechendes Bewusstsein hat, dann kann er natürlich Dinge anders einordnen und er kann den größeren Kontext besser verstehen als jemand, der vielleicht sich noch nie damit auseinandergesetzt hat und der sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur an die Dinge, die ich mit meinen Augen sehen kann und alles andere existiert für mich nicht. Dann wird es schwierig, ne, mit Jyotish sich darauf einzulassen. Und genau was du sagst, nämlich dieses, was mache ich hinterher damit, damit ich das gewinnbringend einsetze, das wird natürlich umso gewinnbringender, je weiter mein Bewusstsein ist. Die gute Nachricht ist, allein durch das Bekommen eines solchen Readings, eines solchen Charts, wächst mein Bewusstsein. Da gehen wirklich Wege auf, da tut sich was, da fange ich an, höher zu schwingen. Ich beginne mich wirklich als Teil dieses Kosmos, als Teil des großen Ganzen wahrzunehmen. Denn ich verstehe dann, dass das wirklich das Grundprinzip ist. Und ein Arzt hat es mal so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, warum funktioniert Jyotish? Warum ist das so? Schau, ich kann in einem einzigen Blutstropfen die komplette Gesundheit des ganzen Menschen ablesen. In allen Bereichen, in allen Organen, in allen Zellen. Und Mikrokosmos gleich Makrokosmos und Makrokosmos gleich Mikrokosmos. Das heißt, ich kann aus dem großen, großen Kosmos genauso umgekehrt kleinteilig in ein ganz fitzelchen kleines Leben gucken. Und es gelten die gleichen Naturgesetze und deshalb funktioniert das halt alles. Das heißt, klar, je mehr ich mir das zu Herzen nehme, desto besser. Und auch dazu habe ich ein Beispiel, ein sehr trauriges Beispiel, was mir an dieser Stelle gerade einfällt. Ich habe tatsächlich mal jemanden gehabt, der hat sich gedacht, na ja, ich mache mir das Späßchen mal, ne, so. Und hat sich das dann machen lassen. Und ich habe ihm dann gesagt, du, pass auf, du stehst vor einer wirklich großen Transformation in deinem Leben. Und es fängt in einem halben Jahr an. Und es ist super wichtig, dass du jetzt beginnst. Also ich habe ihm ganz konkrete Dinge mit auf den Weg gegeben, das und das und das und das und das zu tun und das und das und das zu lassen und da wirklich einen Switch hinzulegen, sonst wird in einem halben Jahr das richtig hart. Und dann saß er so vor mir und hat auch so genickt und so, ne, war alles gut. Und ich habe dann hinterher von einem gemeinsamen Bekannten erfahren, dass er zu ihm gesagt hat, naja, weißt du, was mir die Uta da so alles erzählt hat. Also kommt, ne? Hier, nee, mach ich nicht. Ist alles Quatsch, hat er gesagt.
Kurze Zwischenfrage, hast du da konkret gesehen? Hast du es nur quasi als Transformation soft quasi formuliert und du wusstest genau, was kommt, oder wusstest du auch nicht genau, was kommt? Du weißt nur das, was kommt.
Also ich wusste, dass es darum geht, dass er in seine eigene Kraft kommen muss und aufhören muss, anderen hinterherzurennen und dass er sich beruflich ganz stark verändern muss, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden, weil es war zu sehen, dass seine Psyche leiden würde und seine Emotionalität und dass er da richtig so auf dem Weg war, in so eine Sackgasse zu rennen. Und wie gesagt, also nichts hat er geändert und hat auch gesagt, das ist alles Quatsch und so. Und ein halbes Jahr später hat er dann über Nacht quasi ganz schlimme Panikattacken bekommen und war psychisch so von der Rolle, dass er ein halbes Jahr in der Psychiatrie gesessen hat. Und dann hat zwangsweise das Leben dafür gesorgt, dass er seinen Beruf aufgegeben hat, dass er nix, zu nichts mehr in der Lage war und diese Riesentransformation dann halt durch das Leben kam. Und wir haben immer die Wahl, ob wir die Transformation verhüte die Gefahr, bevor sie gekommen ist, ob wir die selber angehen und einfach spüren, ah ja, das könnte echt jetzt dran sein. Ich bin ja eh schon unzufrieden all die Jahre, anstatt irgendwie blind drauf zuzurennen und uns dann vor der Wand, wo die Türe zu ist, die blutigen Schrammen zu holen. Also es gibt alle Beispiele in alle Richtungen, die mir immer wieder zeigen, es macht Sinn. Es macht wirklich Sinn, so ein bisschen hinzufühlen und hinzuspüren. Und natürlich gibt es Menschen, die haben eine krass gute Intuition. Ne, die sagen dann vielleicht, ja, Jyotish brauche ich nicht, ich spüre es alles. Also ich weiß es vorher. Ja, wunderbar. Ne, dann geh aber auch mit deiner Intuition und leb dann.
Ja, da trifft der Satz so gut. Dieses entweder du entscheidest oder das Leben entscheidet für dich, so nach dem Motto, ne? Und der Der Kurt Tepperwein hat es auch mal gesagt, dass wir eigentlich immer nur zwei verschiedene Arten von Erfahrungen im Leben machen. Einmal ist es eben so der königliche Weg der Erkenntnis, den man ja auch durch so ein Reading haben kann, oder eben der schmerzliche Weg der Erfahrung, den wir dann vielleicht auch gehen müssen, wenn wir nicht drauf hören, was wir vielleicht für Erkenntnisse hatten, sozusagen, wenn wir, wie du sagst, nicht danach leben, was eigentlich vielleicht ganz tief in uns eh schon spricht in uns und wir es immer wieder wegdrücken, immer wieder wegkapseln und sagen, ja, nee, die Stimme ist noch zu leise sozusagen und dann wird das Leben auch lauter am Ende und
Ja,
irgendwann machen
ja.
wir vielleicht eine schmerzliche Erfahrung, ne?
Ja, das ist sehr, sehr schön. Das hast du wunderbar ausgedrückt. Und letztlich ist es so, um in der Sprache der Veden zu sprechen, sie sagen, das, was einen Menschen glücklich und erfüllt macht, ist, wenn er es schafft, im Einklang mit den Naturgesetzen zu leben. Und Naturgesetze sind halt Gesetzmäßigkeiten, die wir überall finden, Tag und Nacht. Jahreszeiten, es gibt physikalische Naturgesetze, es gibt chemische Naturgesetze, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Das alles sind Naturgesetze und es gibt eben diese sichtbaren, aber es gibt auch unsichtbare Naturgesetze, die eben ihre Zeitzyklen laufen. Und diese unsichtbaren Naturgesetze, das kann man eben auch als das Karma bezeichnen. Das heißt, die Handlungen, die wir irgendwann mal begangen haben, die zielsicher wie ein Bumerang zu uns zurückkommen, wenn die Zeit reif ist. Und dann kommt es halt. Und wenn ich aber weiß um diese Naturgesetze und einfach so ein bisschen mich damit beschäftige, was ist mein Karma zu welcher Zeit, dann kann ich sehr, sehr, sehr viel besser im Einklang mit den Naturgesetzen leben. Und dann wird es eben leichter und angenehmer und es ist mehr im Fluss und die Dinge berühren mich nicht mehr so. Ich bin in meinem Frieden, ich bin bei mir, in mir gegründet und ich weiß, das Leben ist für mich und nicht gegen mich.
Ja, so spannend. Ich bin mir sicher, dass da fühlen sich einige jetzt gerufen. Und ich glaube, die Neugier ist, wie du sagst, in uns allen verankert, irgendwie es doch wissen zu wollen, obwohl, ja, weiß nicht, ja, will ich es wissen, will ich es nicht wissen. Ne? Ich glaube, es gab ja sogar mal so einen Test, wo tausende Leute befragt wurden, möchtest du den Zeitpunkt deines Todes wissen? Und da war es, glaube ich, auch schon ganz schön ambivalent. So, ja, nee, doch nicht. Oder vielleicht doch. Ne? Also, die Leute wissen es dann auch nicht so genau, was sie damit anfangen sollten. Was, glaube ich, auch
Ja.
angstbehaftet ist. Okay, hab ich noch Zeit, irgendwas zu meistern, sozusagen, was ich meistern will in der Inkarnation? Ich glaube, das ist eine Faszination, die wir alle in uns tragen. Und was wäre denn quasi so, wenn man sich jetzt gerufen fühlt? Ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung. Nicht so, ja, geh da mal hin. So ein bisschen wie der Herr vielleicht so, ja, den Spaß, den gönne ich mir jetzt mal. Und ich glaube, es ist schon so ein Ruf, dem man folgen soll. So, hey, ich glaube, das hilft mir jetzt gerade sehr, sehr weiter, weil ich anscheinend alleine gerade nicht zu einer Lösung komme. Und das könnte vielleicht für mich ein Weg sein. Was wäre denn da so ein Einfallstor in die chotische Welt?
Was meinst du mit Einfallstor?
Einfallstor quasi, wie man dann zu dir kommt, wie man einfach im besten Falle vielleicht mit dir ein Gespräch ausmacht oder wie ist das? Wie ist das so der
Ja.
nächste Schritt sozusagen, ne?
Ja. Also es gibt ganz viele Einfallstore. Entweder ihr schreibt mir eine E-Mail unter der E-Mail, die ihr auf meiner Webseite findet. Da gibt es ein Kontaktformular. Die Webseite ist so, wie ich heiße, www.uta-altmüller.de. Da könnt ihr mir ein Kontaktformular ausfüllen. Ihr findet übrigens auf dieser Webseite auch nochmal Erklärungen zu Jyotish. Ihr findet auch zwei wunderschöne Blogbeiträge zu Jyotish, die das Ganze nochmal schriftlich wunderschön zusammenfassen und nochmal für die Menschen, die eher visuell und ne, die lieber lesen, das einfach sich auch nochmal da anschauen möchten. Ihr findet da vielfältige Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich bin auf Social Media überall zu finden und auch überall mit meinem Namen, sowohl auf Insta als auch auf LinkedIn. Also wer mich finden will, der findet mich. Und dann schreibt ihr mir einfach, dass da Interesse besteht und dann gehen wir gerne in ein Gespräch.
Ach, verlinken wir alles in den Shownotes und da werden mit Sicherheit einige Wege zu dir führen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich würde dir
Ja.
gerne nach diesem inspirierenden Gespräch noch eine Abschlussfrage stellen. Ich hatte ja schon mal das Glück, dir mal die Abschlussfragen stellen zu dürfen. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir immer auf einer Reise sind und unser letztes Gespräch auch schon ein paar Jahre her ist. Und vielleicht ändert sich ja auch hier und da mal was im Leben, wenn ich dir dieselbe Frage nochmal stelle. Und ich würde gerne auf eine Frage eingehen, und zwar der berühmte Magic Snap. Also das heißt, wenn du einmal schnippst und es ist von einer Sekunde auf die andere etwas in der Welt anders, wo du sagst, das hat für das Wertesystem der UTA den größtmöglichen Hebel, dass es vielleicht ein Miteinander wird, dass es eine Erde ist, die du für gut heißen würdest. Wenn du diese Macht hättest, diesen magischen Schnipser zu machen, was wäre denn da in der darauffolgenden Sekunde hier auf unserem Erdball?
Alle Menschen auf diesem Erdball hätten ein sehr viel höheres Bewusstsein. Sie würden im höchsten Bewusstseinszustand schwingen, der einem Menschen möglich ist, nämlich im Einheitsbewusstsein. Und das Einheitsbewusstsein, das ist der verwirklichte Zustand von Yoga. Und Yoga heißt übersetzt Einheit. Und ein Yogi ist jemand, der eben Einheitsbewusstsein verwirklicht hat. Und auch da möchte ich schließen mit einem wunderbaren Satz aus den Veden, der da heißt, in der Gegenwart von Yoga löst sich Feindschaft auf. Weil wenn wir verstanden haben, dass wir alle eins sind, dass wir alle aus den gleichen Ursprüngen kommen, dass wir dereinst alle wieder in die gleichen Ursprünge zurückgehen, dass unsere Seelen tatsächlich alle miteinander verbunden sind und dass es keinen Sinn macht, uns gegenseitig zu bekriegen oder zu beneiden oder was wegzunehmen, dann hätten wir paradiesische Zustände auf dieser Erde, von jetzt auf gleich. Wir würden wirklich im Weltfrieden leben, weil keiner würde mehr hingehen. Wenn irgendeiner den Krieg ausruft, würde jeder sagen, wie bitte? Was? Nein, bin doch nicht blöd. Und das wär's. Ne? Und wir brauchen Bewusstsein auf diesem Planeten. Wir brauchen ein starkes Bewusstsein. Und alles, was die Schwingung erhöht, trägt dazu bei. Und es gibt unendlich viele Dinge, die dazu beitragen. Jeder kann in seinem Bereich etwas dafür tun. Das beginnt mit der eigenen Ernährung. Das beginnt mit den eigenen Biorhythmen, mit den Schlaf- und Wachgewohnheiten. Das setzt sich natürlich fort mit den Disziplinen wie Yoga und Meditation, der Beschäftigung mit vedischem Wissen und. Also die Wege zu diesem Einheitsbewusstsein sind vielfältig. Und wer diesen Weg beschleunigen will, da kenne ich halt nichts Besseres als TM. Damit geht es wirklich am schnellsten.
Kann ich bestätigen.
Oder sich halt wirklich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich das Leben? Und wenn ich das Leben und das Sterben verstehen möchte, dann ist es eine gute Idee, sich die Bhagavad Gita zu kaufen. Und mein Favorite ist natürlich auch da, es gibt Bhagavad Gitas wie Sand am Meer. Und es gibt ganz viele Menschen, die sich berufen gefühlt haben, die Bhagavad Gita zu übersetzen und zu definieren, weil man kann das, wenn man das alleine liest, nicht wirklich gut verstehen. Mhm. Das ist oft sehr hoch gefasst und da braucht es eine Brücke. Es braucht jemanden, der einem erklärt, was heißt denn das jetzt eigentlich für deinen Alltag? Mhm. Und natürlich gibt es auch eine Version der Bhagavad Gita, die mit Kommentaren von Maharishi Mahesh Yogi versetzt ist. Und das ist für mich die wertvollste Version und jede einzelne Seite ist eine Offenbarung an das Leben. Und das wäre auch mal ein Schritt zu sagen, hey, ja, ich will mal verstehen, was eigentlich Leben bedeutet und ich schaue mir das mal an.
Wow. Auch das verlinken wir einfach mal in den Shownotes. Einfach mal so einen allgemeinen Artikel zu diesem Bhagavad Gita, was da ja alles so an Ressourcen vielleicht auch da draußen so sind, wo man sich mal so ganz sanft nähern kann. Wäre das auch dein Einstiegstipp in die vedische Welt?
Wenn du dich grundsätzlich mit der vedischen Welt beschäftigen möchtest, ja. Wobei wir uns klar machen müssen, das ist der theoretische Einstieg. Also das ist was für die Menschen, die im Geiste Wissenschaftler sind. die es verstehen möchten über den Intellekt. Da ist die Bhagavad Gita das Mittel der Wahl. Wenn du ein Praktiker bist, dann ist der leichteste Einstieg in die vedische Welt, wenn du interessiert bist an Gesundheit und Wohlergehen, absolut der Ayurveda. Und wenn du interessiert bist an deinem eigenen Bewusstsein, daran zu feilen, zu wachsen und dein persönliches Leben glücklicher und erfüllter zu machen, dann ist es ganz klar die transzendentale Meditation. Und wenn es der Ayurveda ist, dann habe ich zwei ganz klare Empfehlungen. Denn auch hier müssen wir wieder schauen, es gibt Ayurveda und Ayurveda. Also es gibt Ayurveda-Hotels, die machen nichts als Wellness. Das hat mit Ayurveda überhaupt nichts zu tun. Und es gibt eben den reinen, den ursprünglichen Ayurveda, der halt auch von Maharishi Mahesh Yogi wiederbelebt worden ist. Und er hat mehrere Ärzte persönlich ausgebildet und zwei davon praktizieren noch. Und wenn ihr euch mit dem reinen, mit dem echten, mit dem richtig guten Ayurveda beschäftigen wollt, dann schaut vorbei bei Dr. Uli Bauhofer. Ihr findet den auf YouTube, ihr findet den auf Instagram. Oder schaut vorbei bei Dr. Wolfgang Schachinger, der sitzt in Österreich und hat dort ein großes Zentrum, SomaMed. Und diese beiden sind Ayurveda-Experten par excellence. Das macht richtig Freude. Und da kann man sich ganz viel Wissen für den Alltag, kleine und große Tipps, sofort umsetzbare Dinge, die die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden nach vorne bringen, abholen.
Wow. Wow, das ist so viel Wissen, was auch in dir raussprudelt. Danke dir von Herzen. Ich habe alles jetzt mal mitgeschrieben. Wir werden das alles unten mal verlinken. Dann ist es einfach nur ein leichter Klick zu dir, in deine Welt und auch zu allem, was du geteilt hast. Von ganzem Herzen, ich wünsche mir nichts sehnlicher als ein Band 3 unserer Podcast-Reihe sozusagen irgendwann zu noch vielleicht einem anderen Thema, was du für dich in deinem Leben auch schon gemeistert hast. Und da bin ich mir sicher, gibt es noch einiges zu berichten. Und ich höre dir so gerne zu und ich bin auch jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, wenn wir uns live getroffen haben, so inspiriert in meinen tiefsten Ebenen. Und das dafür danke ich dir so sehr, dass es dich gibt, dass du deine Stimme auch quasi erhebst für dein Wissen und es nicht quasi für dich behältst, sondern auch einfach wirklich mit all dem, was du gelernt hast. Und ich weiß ja auch von dir, wie crazy diese Ausbildung zur transzendentalen Meditationslehrerin war. Also ich denke mir, sorry, aber das tut sich ja auch fast niemand an, ehrlich gesagt, diese Reise. Und deswegen bin ich so dankbar, dass du das im Namen von so vielen Menschen auch machst, um das dann weiterzugeben, dass du dir dieses Wissen aneignest und dann auch andere davon profitieren können. Von Herzen vielen, vielen herzlichen Dank, dass es dich gibt und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, liebe Uta.
Oh, danke, lieber Adrian. Und das ist, weil ich meinem Dharma folge. Das ist mein Dharma. Ich komme nicht drum rum.
So schön. Auch das schreibe ich mir nochmal auf. Dharma. Ich schreibe mir heute alles auf, weil ansonsten, da waren so viele Dinge dabei und ich habe da richtig Bock, auch nochmal reinzutauchen. Von Herzen vielen, vielen Dank für alles, liebe Uta. Bis bald.
Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
Ganz meinerseits. Bis bald.
Ja, ciao, Adrian.
Tschüss.